Warum gibt es so viele Kirchen? Haben Sie sich diese Frage schon mal gestellt? Ist es ein Gott? Ist es eine Bibel? Ja, in verschiedenen Übersetzungen, aber es ist immer noch eine Bibel. Warum gibt es so viele Kirchen? Was schätzen Sie, wie viele verschiedene Kirchen, kirchliche Gemeinschaften gibt es heute? Was schätzen Sie? Ich habe heute im Internet recherchiert, ich habe gestaunt. Was schätzen Sie? 200, wer bietet mehr? 2000, wer bietet mehr? 5000, wer bietet mehr? 8000, hat noch jemand mehr zu bieten? 8000 ist schon ein bisschen viel, oder? Wissen Sie was? 40.000. Es gibt 40.000 verschiedene Kirchen, Denominationen. Davon sind manche ganz klein, ganz klein. Und manche sind weltweit und riesig und man kennt sie. 40.000. Das Christentum könnte nicht zersplitterter sein, als es heute ist. Und wir wollen heute der Frage nachgehen, warum ist das so? Als Jesus seine Jünger verlassen hat und in den Himmel aufgefahren ist, hatte er eine große Vision für seine Jünger. Er hatte einen Auftrag. Wir lesen hier im Matthäus-Evangelium in diesen bekannten Worten. Jesus sagt, darum geht hin. Und mache zu Jüngern alle Völker. Und dann sagt er, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und jetzt kommt es. Und lehrt sie halten, was? Alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Jesus hatte einen Auftrag für die Jünger. Er sagt nicht, ich gehe weg und ihr legt jetzt die Hände in den Schoß, sondern er sagt, ich habe eine Botschaft für euch. Und ich möchte, dass ihr diese Botschaft nehmt. Und sie bis in die letzten Ecken dieser Erde tragt. Dass ihr den Menschen nicht nur die Informationen gebt, ihr seid keine Postboten, sondern dass ihr Menschen helft, wirklich eine echte, tiefe Beziehung zu Gott zu haben und diese Botschaft, die Bibel nennt diese Botschaft Evangelium, wirklich zu verstehen. Wenn wir uns jetzt diese Worte anschauen, was sollten sie den Menschen weitergeben? Welche Botschaft hatten sie? Was sollten sie den Menschen sagen? Alles, was ich euch befohlen habe. Jesus sagt, alles, was ich euch gesagt habe, geht hin und sagt es den Menschen weiter. Und die Jünger haben das getan. Die Jünger haben in Jerusalem angefangen und haben ihren Wirkungskreis immer erweitert. Und sie haben diese Stadt und die ganze Region auf den Kopf gestellt. Sie waren so begeistert von Jesus. Sie hatten erlebt, dass Jesus auferstanden ist. Das war für sie nicht eine fromme Fiktion, das war Realität. Sie hatten diesen Jesus gesehen als den Auferstandenen und sie sind losgegangen. Und genau wie das kleine Kind, von dem wir vorhin gehört haben, dass diese gute Nachricht nicht behalten kann, sind diese ersten Christen hingegangen zu ihren Nachbarn und haben der ganzen Stadt erzählt, dass Jesus lebt, dass er wiederkommt, dass er für unsere Sünden gestorben ist. Letztlich, alles, was Jesus ihnen gesagt hat, haben sie weitergegeben. Massen haben zugehört, Massen. Und da lesen wir in Apostelgeschichte, das ist das Buch in der Bibel, das fünfte Buch im Neuen Testament, es ist das Buch in der Bibel, das uns die Geschichte der ersten Christen beschreibt. Und da lesen wir, wie ein Petrus aufstand und gepredigt hat. Dieser Petrus, der Jesus noch einige Wochen vorher verleugnet hat, der aber Vergebung erfahren hat. Und dieser Petrus steht als ein lebendiges Zeugnis vor den Menschen, dass Gott Menschen, die schuldig geworden sind, wieder aufrichten kann. Und dieser Petrus steht und diese Botschaft trifft das Herz. Da lesen wir in Apostelgeschichte 2, als sie das aber hörten, das heißt diese Pfingstpredigt von Petrus, als sie das aber hörten, ging es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Ich glaube, das ist die Reaktion, die immer kommt, wenn Gott uns im Herzen trifft, oder? Wenn Gott uns im Herzen trifft, bleiben wir nicht sitzen und sagen, ich mache weiter so wie bisher. Business as usual. Wenn Gottes Geist uns trifft, in unserem Herzen, dann stellen wir die gleiche Frage, oder? Was sollen wir tun? Weil Gott nicht nur interessiert ist, unsere grauen Zellen mit Bibelwissen aufzufüllen, sondern weil Gott unser Leben verändern möchte. Und dafür ist auch dieses Bibelseminar da. Es geht nicht nur darum, Bibelwissen anzusammeln, es geht darum, dass wir Jesus in einer Weise kennenlernen, dass wir motiviert werden, ihm nachzufolgen. dass es in unseren Alltag hineinkommt. Was sollen wir tun? Und Petrus wusste genau, was sie tun sollen. Petrus war nicht verlegen um die Antwort. Er sagte, tut Buße. Was heißt Buße? Buße heißt, kehrt um. Kehrt um von eurer Sünde. Seid aufrichtig traurig über das, was ihr getan habt. Tut Buße. Und ein jeder von euch, wie viele? Was steht hier? Ein jeder von euch. Er sagt nicht und einige von euch. Oder die meisten von euch. Er sagt jeder von euch. Lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Die Menschen sind im Herzen getroffen. Sie fragen, was sollen wir tun? Und Petrus sagt, klare Sache, tut Buße. Das heißt, kehrt um zu Gott. Hört auf, vor Gott wegzulaufen und lasst euch taufen. Auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Die Taufe in der Bibel ist ein äußeres Zeichen dafür, dass wir uns für Jesus entschieden haben. Schauen wir uns mal an, was diese Predigt bewirkt hat. Die nun sein Wort annahmen, taten was? Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Es ist faszinierend. Heute, und wir werden nachher noch mehr darüber reden, heute ist es in vielen Kreisen üblich, dass kleine Kinder getauft werden. Wer mag mal schätzen, wie alt diese Lehre ist? Wie alt diese Praxis ist, kleine Babys zu taufen, die sich noch nicht entscheiden können, die Gottes Wort noch nicht annehmen können? 1000 Jahre? Mehr oder weniger? Es ist, wenn man das in der Kirchengeschichte sich anschaut, dann sieht man, dass die Erwachsenentaufe noch bis ins 12., 13. Jahrhundert praktiziert wurde. Wir haben heute alte Kirchen, die haben noch große Taufbecken, die davon zeugen, dass die Menschen damals wirklich durch Untertauchen getauft wurden, genau wie Jesus. In der Bibel ist es ganz einfach. Ein Mensch, der an Jesus Christus glaubt, der Buße getan hat und der sein Wort annahm, wurde getauft. Ein kleines Baby konnte das nicht. Aber schauen wir an, was damals geschah. An diesem Tag wurden etwa 3000 Menschen hinzugefügt. Diese Botschaft hatte Kraft. Diese Botschaft hat die Menschen nicht dahin geführt, dass sie sagten, das ist aber nett, was ihr sagt. Das ist eine interessante Information. Sondern diese Botschaft hat die Menschen so verändert, dass sie umkehrten. Dass sie Buße taten, dass sie sein Wort annahmen, dass sie sich taufen ließen. Und was geschah nach ihrer Taufe? Hat jetzt nach der Taufe jeder seinen eigenen individuellen Glauben alleine weitergepflegt? Nein, nein, nein. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Was haben die Christen nach der Taufe getan? Sie haben sich getroffen. Da war keiner, der gesagt hat, lass mich in Ruhe, ich bin Individualist. Lass mich meinen Glauben alleine pflegen. Ich bete für mich allein. Nein, nein, nein. Die Christen, die getauft wurden, die kamen zusammen. Sie hatten Gemeinschaft. Sie haben gemeinsam Gottes Wort studiert. Sie haben miteinander das Brot gebrochen. Das ist das Abendmahl. Es ist aber auch das einfach gemeinsame Essen. Und sie haben miteinander und füreinander gebetet. Brauchen wir das heute auch? Wer möchte gern als Einzelkämpfer seinen Weg in den Himmel finden? Keiner von uns, oder? Wir brauchen einander. Und dann heißt es hier, und sie waren täglich. Ich meine, diese Christen hatten Gemeinschaft. Die wussten um die Kraft der Gemeinschaft. Die wussten, dass sie einander brauchen. Sie waren täglich einmütig beieinander. Wo? Im Tempel. Und hier, und brachen das Brot hier und da in den Häusern. Und hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen. Das war Gemeinschaft. Das Wesen der christlichen Gemeinde ist nicht ein Gebäude. Das Wesen der christlichen Gemeinde ist Gemeinschaft. Die ersten Christen hatten noch keine Kirchengebäude. In den ersten 2 bis 3 Jahrhunderten gab es keine Kirchengebäude. Wo haben die Christen sich getroffen? In den Häusern. Das waren Hausgemeinden. Es war eine dynamische Bewegung. Und wenn man, als die Christen dann verfolgt wurden, als man die eine Hausgemeinde dicht gemacht hat, kein Problem, an der nächsten Stelle sprang die nächste wieder auf. Die Christen waren eine dynamische Bewegung, aber nur, weil sie Gemeinschaft hatten. Weil sie miteinander gebetet haben, weil sie miteinander Gottes Wort studiert haben. Heute sieht das Christsein noch meist so aus, dass man sich einmal in der Woche zum Gottesdienst trifft, wenn überhaupt, manchmal auch nur einmal im Jahr zu Weihnachten. Und das war's dann schon an Gemeinschaft. Wir brauchen Gemeinschaft. Christsein heißt Gemeinschaft. Und dann heißt es hier, und sie lobten Gott und fanden Wohlgefallen beim ganzen Volk. Und der Herr fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Jesus hat eine Gemeinde gegründet. Das ist eine der zentralen Aussagen des Neuen Testamentes. Jesus hat nicht eine Masse von Einzelkämpfern, jeden für sich alleine auf den Weg geschickt. Jesus hat eine Gemeinde gegründet. Warum ist es wichtig, dass wir Gemeinde haben? Weil wir einander brauchen. Es gibt in der Bibel, im Neuen Testament, eine Klasse oder eine Art von Bibeltexten. Ich nenne sie die Einandertexte. Das sind Bibeltexte, das sind Aussagen der Bibel von Paulus und Petrus und anderen, die ausdrücken, dass wir Gemeinschaft brauchen. Zum Beispiel, so sollen die Glieder, also die Gemeindeglieder, in gleicher Weise füreinander sorgen. Wie sollen wir füreinander sorgen, wenn wir keine Gemeinschaft haben? Darum ermahnt euch untereinander und einer erbaue den anderen. Wir sollen einander ermutigen und ermahnen, wo es nötig ist. Aber wie soll ich einen Menschen ermahnen, den ich nicht kenne? Und dient einander, ein jeder, mit der Gabe, mit der Befähigung, mit der Begabung, die er empfangen hat. Oder einer trage des anderen Last. Wie soll ich die Last eines anderen Menschen tragen, wenn ich ihn nur einmal im Jahr in der Kirche sehe? Oder wenn ich ihn auch nur einmal in der Woche im Gottesdienst sehe? Wie soll ich die Last eines anderen tragen, wenn ich sie nicht kenne? Das Wesen der christlichen Gemeinde ist Gemeinschaft. Manch einer sagt, und das ist der Geist unserer Zeit, in der wir leben, wir wollen uns nicht binden an eine Gemeinde. Wir wollen individualistisch sein. Das ist der Zeitgeist. Und so sagt man, ja, ich möchte mich schon für Jesus entscheiden. Ich möchte schon spirituell sein, aber ich möchte mich keiner Gemeinde anschließen. Ich möchte schon getauft werden, aber bitte ohne Gemeinde. Ich weiß nicht, wo die Idee herkommt, aber eins weiß ich ganz sicher, aus der Bibel kommt sie nicht. In der Bibel wurde jeder, der getauft wurde, in die Gemeinde hineingetauft und wir brauchen einander. Darum gibt es hier in dieser Gemeinde nicht nur einen Gottesdienst, es gibt Hauskreise, wo wir uns unter der Woche treffen, wo wir miteinander die Bibel aufschlagen, wo wir miteinander beten, miteinander essen, füreinander da sind, aufeinander hören, miteinander reden, einander helfen. Das Wesen der Gemeinde ist Gemeinschaft. Aber jetzt ist die Frage, wenn Sie jetzt sagen, okay, ich habe verstanden, ich brauche Gemeinde, damit ich in meinem Christsein wachsen kann. Ich möchte nicht als Einzelkämpfer mich auf den Weg in den Himmel machen, weil ich es wahrscheinlich nicht schaffen werde. Ich sage nicht, dass Gemeindezugehörigkeit uns rettet. Mein Gemeindebrief, egal in welchem Kirchenbuch er verzeichnet ist, rettet mich nicht. Aber der Punkt ist der. Ich kann versuchen, es alleine zu schaffen. Ganz für mich alleine. Aber es ist sehr, sehr, sehr schwer. Und die meisten von uns würden es nicht schaffen. Ganz alleine. Wir brauchen Gemeinschaft. Aber wo soll ich hingehen? Warum gibt es so viele Kirchen? Haben Sie schon mal eine Kirche gefunden, die so ein Schild in ihren Vorgarten stellt? Wir sind die falsche Gemeinde. Das schon mal gefunden? Wir sind die falsche Kirche. Kommen Sie bitte nicht zu uns. Jede von diesen 40.000 sagt, kommen Sie zu uns. Ja? Wir sind die Richtigen. Jetzt, wie soll ich vorangehen? Wie soll ich mich in diesem Urwald zurechtfinden? Ja, angenommen, ich würde versuchen, jede Woche eine neue Kirche zu besuchen. Von den 40.000. Wie lange würde ich dann brauchen? Hast du die Rechner unter uns? Wahrscheinlich länger, als ich lebe, oder? Sind wir uns da einig? Das heißt, die Methode ist nicht besonders empfehlenswert. Ich schaue mir nicht die Lehren all dieser Kirchen an, um herauszufinden, welches die richtige ist. Es gibt eine bessere Methode, eine viel einfachere. Wissen Sie, welche das ist? Ich schaue mir an, was die Bibel lehrt. Ich beschäftige mich mit dem Original, mit der Wahrheit. Und dann schaue ich, welche Kirche vertritt heute noch diese Botschaft. Viel einfacher. Viel einfacher. Und das schaffe ich locker in meinem Leben. Wir wollen der Frage heute nachgehen. Warum gibt es so viele Kirchen, so viele Denominationen? 40.000. Unfassbar. Warum ist die christliche Welt so zersplittert? Um das zu verstehen, müssen wir die Kirchengeschichte verstehen. Und ich möchte heute ein faszinierendes Kapitel aus der Offenbarung mit Ihnen anschauen, nämlich Offenbarung Kapitel 6. Offenbarung Kapitel 6 gibt uns einen Überblick über die Kirchengeschichte. Hier werden Symbole verwendet, die aber nicht so schwer zu verstehen sind. Hier werden verschiedene Symbole beschrieben, die Epochen der Kirchengeschichte beschreiben und uns die Antwort darauf geben, warum gibt es so viele Kirchen. Ich werde die Bibeltexte wieder auf die Wand projizieren, aber wenn Sie eine Bibel da haben, es lohnt sich, das mit aufzuschlagen, Offenbarung Kapitel 6. Offenbarung Kapitel 6 hat eine Vorgeschichte. Und die finden wir in Offenbarung 4 und 5. Dort wird beschrieben, wie Gott auf seinem Thron sitzt. Und er sitzt auf seinem Thron und hat ein Buch in seiner Hand. So beschreibt uns das Offenbarung 5. Und keiner kann dieses Buch öffnen. Dieses Buch hat 7 Siegel. So beschreibt uns das der Text. Und keiner kann es öffnen. Und dann wird beschrieben, wie Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat, wie Johannes diese Szene sieht und er weint. Und ich habe mich gefragt, warum weint er? Ich meine, da sitzt Gott auf seinem Thron mit einem Buch in der Hand und keiner kann es öffnen und Johannes weint. Und je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr verstehe ich. Johannes hat gewusst, dass dieses Buch die Geschichte der Gemeinde ist. Die Geschichte der Gemeinde in dieser Welt. Und das Buch war versiegelt. Wenn dieses Buch nicht geöffnet wird, symbolisch, wird es keine Geschichte der Gemeinde geben. Johannes hat das gesehen und er weint. Und dann wird uns beschrieben, wie Jesus Christus, das Lamm in der Offenbarung, hinzukommt, dieses Buch nimmt aus der Hand des Vaters und es öffnet. Und er öffnet ein Siegel nach dem anderen. Und ein Kapitel nach dem anderen der Kirchengeschichte wird hier aufgetan. Und da lesen wir in Kapitel 6 in Vers 1. Und ich sah, dass das Lamm das erste der 7 Siegel auftat. Und ich hörte eine der 4 Gestalten, das sind das Engelwesen im Himmel, sagen wie mit einer Donnerstimme, komm. Das heißt, Johannes, komm, schau dir die Geschichte an. Schau dir an, was passieren wird. Und ich sah, schreibt jetzt Johannes, ich sah. Und siehe, ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hatte einen Bogen und ihm wurde eine Krone gegeben und er zog aus, wie? Sieghaft und um zu siegen. Jetzt, was bedeutet ein Reiter auf einem weißen Pferd? Wer die Geschichte kennt, der weiß, dass ein römischer General, wenn er gesiegt hat, auf einem Esel einritt in Rom, auf einem Maultier, auf einem Elefanten, nein, auf einem weißen Pferd. Das heißt, hier haben wir das Bild eines Siegers. Wir haben hier das Bild einer siegreichen Gemeinde. Und das beschreibt die Zeit des ersten Jahrhunderts. Das beschreibt die Zeit, in der die christliche Gemeinde wirklich voranging. In der sie diesen Auftrag, den Jesus ihnen gegeben hat, wirklich konsequent ausgeführt haben. Und wir haben in Offenbarung 12 uns schon dieses Symbol angeschaut. Da ist eine Frau beschrieben. Und eine Frau in der Bibel ist ein Symbol für Kirche, für Gemeinde, für Gottes Volk. Und diese Frau ist bekleidet mit weißen Gewändern. Und weiß in der Bibel ist ein Symbol für Reinheit. Das macht ja auch Sinn, oder? Das Weiße und das Helle ist ein Symbol für die Reinheit, für die reine Lehre, für die reine Botschaft. Und die Dunkelheit, das Schwarze, ist ein Symbol für Irrtum. Genau das Gegenteil. Ist gar nicht so schwer zu verstehen, oder? Weiß ist die Reinheit, klare, unbefleckte Lehre. Und das Dunkle ist genau das Gegenteil davon. Das erste Siegel steht für die Periode eines starken, reinen Glaubens. Das ist der Glaube der apostolischen Kirche, der ersten Gemeinde. Die waren so begeistert, dass sie das Evangelium überall verkündigt haben. Sie waren so fleißig, dass Paulus schreibt, er sagt, wenn ihr nur bleibt im Glauben, gegründet und fest und nicht weicht von der Hoffnung des Evangeliums. Schauen Sie, dass ihr gehört habt und das gepredigt ist allen Geschöpfen unter dem Himmel. Paulus schreibt an die Kolosser, dieses Evangelium ist in der ganzen Welt verkündigt. Gut, er wusste noch nichts von Amerika, aber in der damals bekannten Welt, wo die Leute hingehen konnten, wo Missionare hingehen konnten, waren sie da und haben diese Botschaft von dem auferstandenen Jesus Christus verkündigt. Was hat sie getrieben? Im Ernst, wenn die Botschaft der Bibel wahr ist, haben wir nicht allen Grund, diese Botschaft weiterzugeben? Wären wir nicht die schlimmsten Egoisten, wenn wir diese Botschaft für uns behalten würden? Ich sag mal, wenn da wirklich die Antwort drinsteht, angenommen, ich hätte ein Buch und in diesem Buch wäre die Lösung gegen AIDS, das Heilmittel, die Formel gegen AIDS. Aber ich sage, nein, das ist mein Geheimnis. Was würden Sie dann von mir denken? Wenn ich ein Buch habe, das die Lösung ist gegen das größte Problem aller Menschen, nämlich Sünde, Sinnlosigkeit, Hoffnungslosigkeit, Tod, was würden Sie von mir halten, wenn ich sage, aber das behalte ich nur für mich? Privatsache. Geht andere Menschen nichts an. Wäre ich nicht genauso ein schlimmer Egoist? Und genauso ging es den Christen damals. Sie haben gespürt, diese Botschaft ist wahr, diese Botschaft ist lebendig, diese Botschaft verändert Menschen. Und sie sind hingegangen und haben die Botschaft verkündigt. Und wenn sie mit der einen Stadt fertig waren, gingen sie in die nächste. Wenn sie mit der fertig waren, gingen sie in die nächste. Sie gingen überall hin. Sie waren in der gesamten damals bekannten Welt vertreten. Innerhalb kürzester Zeit wusste jede Stadt etwas von Christen. Es ist die Zeit des ersten Jahrhunderts, dargestellt durch dieses erste weiße Pferd. Aber es geht weiter. Ein neues Kapitel wird aufgeschlagen. Ein schlimmes Kapitel. Und es kam heraus ein zweites Pferd, das war feuerrot. Wofür steht rot? Blut. Und das passt. Und dem, der darauf saß, wurde Macht gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen. Dass sie einander umbrächten, und ihm wurde ein großes Schwert gegeben. Hier wird das Bild von Verfolgung beschrieben. Hier haben wir eine Zeit, in der die Christen verfolgt wurden, bis aufs Blut. Eine Zeit der Verfolgung. Im ersten Jahrhundert, es gab immer Zeiten der Verfolgung, auch im ersten Jahrhundert, immer wieder mal, hier und da. Aber diese systematische Christenverfolgung begann ab dem zweiten Jahrhundert. Es ist ein blutbefleckter Glaube. Und das Kolosseum in Rom ist heute noch ein Zeuge für die Grausamkeiten, die dort geschehen sind, wo christliche Familien hineingezerrt worden und unter dem Jubel der Römer den Löwen vorgeworfen wurden. Diese Menschen wussten, was es bedeutet, für den Glauben zu stehen. Sie wurden vor die Wahl gestellt. Entweder sagt ihr eurem Jesus ab und ihr betet den Kaiser wieder an, wie es sich gehört, für einen richtigen Römer. Oder aber wir werden euch den Löwen vorwerfen. Und sie haben gesagt, wie kann ich diesem Jesus, der so viel für mich getan hat, den Rücken kehren? Und sie sind in den Tod gegangen. Viele, sehr viele. Es war eine Zeit der schlimmen Verfolgung, dargestellt durch dieses rote Pferd. Aber schauen wir weiter. Und als es das dritte Siegel auftat, hörte ich eine dritte Gestalt sagen, komm. Und ich sah und siehe ein schwarzes Pferd. Was hatten wir vorhin gesagt? Das weiße Pferd, also weiß steht für Reinheit, für Wahrheit, für Sieg. Jetzt kommt ein schwarzes Pferd, Schwarz, Dunkelheit. Wofür steht das? Für Irrtum. Ich sah ein schwarzes Pferd und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Ein schwarzes Pferd. Es begann eine Zeit. Und es begann letztlich mit dem Kaiser Konstantin, der einen politisch sehr, sehr klugen Schachzug gemacht hat. Er hat sich gesagt, wie bekomme ich die Leute in meinem Reich unter einen Hut? Ich muss sie irgendwie mit einer Religion verbinden. Aber wie bringt man die Christen und die Heiden zusammen? Und er sagte ganz einfach, ich werde die Christen dazu bringen, heidnische Dinge anzunehmen. Heidnische Symbole anzunehmen, den heidnischen Tag der Anbetung, den Sonnentag anzunehmen, damit es die Heiden leichter haben, Christen zu werden. Und ich werde das Christentum zur Staatsreligion machen. Das war die Zeit im vierten Jahrhundert. Und das wurde ein verfälschter Glaube. Als Paulus auf seiner letzten Reise war und er wusste, er wird das letzte Mal die Gemeindeältesten, die Gemeindeleiter der Gemeinde Ephesus sehen, hat er sie zu sich kommen lassen. Er hatte eine Botschaft auf dem Herzen. Er wollte ihnen etwas sagen, was für ihn sehr, sehr wichtig war. Und er rief die Ältesten zu sich und er sagte ihnen, habt nun Acht auf euch selbst und achtet auf die ganze Herde, auf die Gemeinde, in die euch der Heilige Geist eingesetzt hat, zu Bischöfen, zu weiden die Gemeinde Gottes, die er durch sein eigenes Blut erkauft. Er sagt, passt auf die Gemeinde. Passt auf die Gemeinde, es kommen schlimme Zeiten. Und dann sagt er, denn ich weiß, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch kommen werden, die Herde nicht verschonen werden. Und Jesus spricht schon von diesen reißenden Wölfen. Sie haben ein besonderes Gewand an, nämlich was für ein Gewand? Die Wölfe kommen im Schafspelz. Und Paulus hat sie... Er hat sie kommen sehen und er sagt, diese Wölfe werden kommen, sie werden fromm aussehen. Er sagt, aus eurer Mitte werden Männer aufstehen. Das heißt, wo kommt die Gefahr her? Von außen? Das ist nicht die Gefahr, an die Paulus hier denkt. Er sagt, aus eurer Mitte, mitten in der Gemeinde, mitten aus der Kirche, kommen Leute, die Verkehrtes lehren werden. Und genau das ist geschehen. Wenn wir uns die Geschichte anschauen, dann sehen wir, dass genau das geschehen ist. Als Paulus seinen Brief an die Galater schrieb, und das ist jetzt ein wichtiger Vers, den müssen wir uns gut merken, war er schon damit konfrontiert, dass es immer wieder Leute gab, die diese einfache, reine Botschaft, die Jesus weitergegeben hat, versucht haben zu verfälschen. Und er sagt ihnen, mich wundert es, dass ihr euch so bald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat, in die Gnade Christi, zu einem anderen Evangelium. Zu einem was? Wie viele Evangelien gibt es? Okay, die Klärerin sagen jetzt 4, weil es in der Bibel 4 gibt. Aber ich meine das Evangelium. Es gibt eins. Es gibt eine Botschaft von Jesus. Das war die Botschaft, von der er gesagt hat, lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Das ist die Botschaft, von der die Bibel sagt, wir dürfen nichts hinzutun und wir dürfen nichts wegnehmen. Paulus sagt, lasst euch doch nicht von anderen ein anderes Evangelium anbieten. Obwohl es kein anderes gibt, sagt er. Nur, dass einige da sind, die euch verwirren wollen und wollen das Evangelium Christi verkehren. Das heißt, Paulus blickt in die Zukunft und er sagt, es wird Menschen geben, die werden diese einfache Botschaft von Jesus versuchen zu verdrehen. Die werden versuchen, euch Dinge anzudrehen und sie mit einem christlichen Mäntelchen bedecken, damit ihr glaubt, das kommt direkt von Jesus. Paulus sagt, glaubt es nicht. Und dann drückt er es sehr krass aus. Er sagt, aber auch wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch ein Evangelium predigen würden, das anders ist, als wir es euch gepredigt haben, der sei was? Der sei verflucht. Wie wir eben gesagt haben, so sage ich abermals. Also dem Paulus war es wirklich wichtig. Er sagt, wenn euch jemand ein Evangelium predigt, anders als ihr es empfangen habt, der sei verflucht. Ich habe eine Frage an Sie. Welches Evangelium würden Sie gern haben? Das Evangelium, von dem Paulus redet, oder ein anderes? Wer würde gern das von Paulus haben? Wer hätte gern ein anderes? Gut. Ich wäre auch nicht gern verflucht. Ja? Und darum, wenn ich hier stehe, was erwarten Sie von mir? Was erwarten Sie von mir als Pastor, als Bibellehrer? Welches Evangelium soll ich Ihnen bringen? Das, von dem Paulus gesagt hat, es gibt kein anderes? Oder würden Sie gerne ein anderes hören? Ich habe nur eins. Wissen Sie warum? Ich möchte nicht zu denen gehören, von denen Paulus sagt, er sei verflucht. Ich möchte vor Gott mit reinem Gewissen stehen. In der Bibel gibt es manche Dinge, die leicht zu verstehen sind, die leicht anzunehmen sind, aber es gibt auch Dinge, die uns herausfordern. Es gibt Dinge, die uns vor Entscheidungen stellen. Soll ich einen Rabatt geben? Soll ich einen Nachlass geben auf das, was Jesus gesagt hat? Wollen wir mit 9 oder mit 8 der 10 Gebote leben? Ich kann es mit meinem Gewissen nicht anders verantworten, als ihnen wirklich all das zu sagen, was Jesus gelehrt hat. Denn Jesus hat gesagt, lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und das Buch Daniel sagt voraus, dass eine Zeit im Christentum kommen wird, in der man die Wahrheit zu Boden wirft. Und genau das ist geschehen. Wenn wir uns die Geschichte der Bibel anschauen, dann hat das Christentum schon sehr, sehr schnell diese einfache, schlichte Botschaft des Evangeliums hinter sich gelassen. Und der erste Schritt bestand darin, dass die Erlösung durch Christus durch kirchliche Anforderungen und Erlässe ersetzt worden ist. Das Evangelium ist so einfach. Ich komme zu Jesus, ich nehme ihn als meinen Erlöser an, ich bekenne meine Schuld und ich darf das ewige Leben haben. Die Kirche hat eine Hürde nach der anderen aufgebaut. Nein, erst musst du zum Priester gehen. Erst musst du an dir einen Ablassbrief kaufen. Erst musst du diese Wallfahrt machen. Erst musst du spenden für dieses Haus. Vorher kannst du nicht gerettet sein. Die Erlösung allein durch Christus, das Zentrum des Evangeliums, wurde ersetzt durch kirchliche Erlasse und Anforderungen. Die ersten Christen hatten das so einfach. Sie gingen direkt zu Jesus. Später sagte man, nein. Du kannst nicht direkt zu Jesus gehen. Du brauchst jemanden, der dir Jesus erklärt. Du musst erst zu deinem Priester gehen. Und dein Priester verweist dich an die Heiligen. Und die Heiligen bringen es dann zu Jesus. Das Evangelium sagt eindeutig, wir dürfen direkt zu Jesus gehen. Wie ist das mit den 10 Geboten, die Gott gegeben hat? Wie haben sich die 10 Gebote verändert oder wie hat das, was die Kirche sagt über die 10 Gebote, sich verändert mit der Zeit? Ich zeige Ihnen ein Beispiel. Wir haben über den Sabbat gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie in dieser Zeit dieser Ruhetag, den Gott selbst gegeben hat, den er bei der Schöpfung gegeben hat, den Jesus selbst gehalten hat, der durch alle Zeitalter gehalten wurde, der auf der neuen Erde gehalten werden wird, den Gott mit seinem eigenen Finger geschrieben hat. Wir haben darüber gesprochen, wie die Kirche diesen Tag verändert hat, ihn eingetauscht hat in den Tag der Sonne, in den Sonnentag. Aber hier gibt es noch ein anderes. Die Bibel sagt, das zweite Gebot, du sollst dir kein Bildnis, noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Was sagt die Bibel hier über Bilder, die verehrt werden? Sollen wir uns Figuren schaffen, die wir anbeten? Sollen wir uns Bilder schaffen, die wir verehren? Was sagt die Bibel hier? Was sagt das zweite Gebot? Natürlich nicht, sollen wir nicht. Aber was ist geschehen? Die ganzen Bilder, die die Heiden angebetet haben, die wurden getauft sozusagen. Ihnen wurden christliche Begriffe gegeben und sie wurden in die Kirchen hineingefahren. Wer ist das hier? Der heilige Petrus? Irrtum. Das war früher das Bild von Jupiter. Aber es wurde in die Kirche geschleppt, es wurde umgetauft und ist jetzt christianisiert sozusagen. Die ganzen heidnischen Religionen hatten alle dieses Bild einer Mutter Gottes mit einem kleinen Erlöserkind. Ja, das finden wir in der Religion Babylons, das finden wir in der Religion Ägyptens. Und es wurde genauso, auch wenn die Bibel dieses Bild nicht kennt. Die Bibel kennt keine Mutter Gottes. Die Bibel kennt die Mutter Jesu. Das ist ein riesiger Unterschied. Maria in der Bibel wurde niemals angebetet. Nie. Unter keinen Umständen. Sie war ein Mensch. Sie war eine wunderbare Frau. Sie war die beste Frau, die Jesus oder die Gott gefunden hat, um Jesus auf die Welt zu bringen, um ihn großzuziehen. Sie war eine geniale Frau. Aber sie hatte ein Prinzip, nach dem sie lebte. Wissen Sie, welches das ist? In der Geschichte mit der Hochzeit zu Kana sagt sie zu den Dienern, was Jesus euch sagt, das tut. Und was sagt Jesus? Wenn ihr mich liebt, haltet meine Gebote. Sie hat die Menschen auf Jesus hingewiesen. Sie hat gesagt, was er euch sagt, das tut. Aber in späteren Jahrhunderten wurde Maria zu Gottes Mutter gemacht. Und plötzlich wird zu Maria gebetet. Denn wer ist mehr, das Kind oder die Mutter? Plötzlich wird Maria wichtiger als Jesus. Und das ist ein anderes Evangelium, was die ersten Christen nicht kannten. Petrus wusste nichts davon. Johannes wusste nichts davon. Jesus selbst hat so etwas nie verkündigt. Wir haben über diese Prophezeiung gesprochen. Er wird danach trachten, das Gesetz zu verändern. Wie hat die Kirche das zweite Gebot dann aus dem Weg geschafft? Ganz einfach. Das zweite Gebot gestrichen. Jetzt habe ich aber 10 weniger 1. Wie viel bleiben? 9. 9 klingt komisch, die 9 Gebote. Wer will schon 9 Gebote haben? Also wurde das 10. Gebot in 2 geteilt, damit es wieder 10 werden. Aber vergleichen Sie mal die 10 Gebote, wie sie in der Bibel stehen, mit den 10 Geboten, wie sie im Katechismus stehen. Auf dem Konzil zu Trient wurde Folgendes gesagt. Der Sabbat, der berühmteste Tag im Gesetz, also das 4. Gebot nach der Bibel, ging in den Herrentag über. Und schauen Sie mal. Hier steht nicht, dies geschah auf gründliches Bibelstudium hin, sondern dies und ähnliches hat nicht durch die Predigt Christi aufgehört. Denn er sagt, er ist nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, sondern zu erfüllen. Sondern warum ist das verändert worden? Sondern Kraft der Autorität der Kirche sind sie verändert worden. Wenn Gott sagt, sein Gesetz ist ewig, und wenn Jesus sagt, dass er nicht gekommen ist, das Gesetz zu verändern, welche menschliche Institution darf sich herausnehmen, Gottes 10 Gebote zu verändern? Das rote Pferd, gefolgt vom schwarzen Pferd, eine Zeit, in der so viele Irrtümer aus dem Heidentum ins Christentum hineinkamen. Die Kirche entfernte sich mehr und mehr und mehr und mehr von dem ursprünglichen Glauben Jesu. Und dann kommt die Zeit danach. Und ich sah und siehe ein fahles Pferd. Und der darauf saß, dessen Name war der Tod. Und die Hölle folgte ihm. Und ihm wurde Macht gegeben, über den 4. Teil der Erde zu töten mit Schwert und Hunger und Pest und durch wilde Tiere auf Erden. Wiederverfolgung, wieder Tod. Gab es das in der Geschichte? Ich habe hier ein Zitat aus einem Werk über Kirchengeschichte. Die Christenheit, heißt es hier, wurde eine etablierte Religion im römischen Imperium. Dadurch, dass sie zur Staatsreligion wurde durch Konstantin und übernahm die Stelle des Heidentums. Das halten Sie sich fest. Die Christenheit, so wie sie im dunklen Mittelalter existierte, könnte durchaus als getauftes Heidentum bezeichnet werden. Die Tatsache ist, und hier rede ich nicht über menschliche Meinungen, es ist eine Tatsache, dass je weiter sich die Kirche zeitlich von der ersten Gemeinde entfernt hat, desto mehr haben sie sich auch inhaltlich von der ersten Gemeinde entfernt. Es kamen immer mehr Lehren in die Kirche, von denen Jesus und die Apostel nichts wussten. Es war die Zeit eines toten Glaubens und eines todbringenden Glaubens. Eine Zeit, in der Christen wiederum verfolgt wurden. Es war eine schlimme Zeit. Kirche und Staat wurden vereint. Und nochmal die Frage, was geschah in der Geschichte immer dann, wenn Kirche und Staat sich vereinigt haben? Was geschah? Verfolgung. Der Staat sagte sich, die Kirche ist ein gutes Instrument, um die Bürger in Schranken zu halten, um sie zu beherrschen. Und die Kirche sagte sich, der Staat ist ein gutes Instrument, um unsere Ansprüche, notfalls militärisch und mit Gewalt, durchzusetzen. Und genau das ist geschehen. Und immer dann, wenn Menschen sagten, aber ich lese mal in der Bibel was anderes, hatten sie ein Problem. Ein Problem mit dem Staat. Und so viele sind von ihnen vernichtet worden, gefangen genommen worden, verbrannt worden auf dem Scheiterhaufen. Allein aus dem Grund, weil sie Jesus Christus so folgen wollten, wie sie es aus der Bibel erkannt haben. Und schauen wir uns mal diese Kompromisse an. Diese Schritte, die führten. Traditionen wurden hineingenommen. Bilderverehrung. Kirchenhierarchie. Jesus hat gesagt, ihr sollt niemanden unter euch auf Erden Vater nennen, denn einer ist euer Vater. Einer ist euer Vater. Und wer ist das? Gott im Himmel. Wir haben eine kirchliche Hierarchie, die plötzlich wichtiger wurde als die Bibel. Wir haben Ablassbriefe. Wissen Sie, wie so ein Ablassbrief funktioniert hat? Die Kirche brauchte eine Menge Geld, um diese großen, teuren Kathedralen zu kaufen, die wir heute noch bewundern. Oder zu bauen, die wir heute noch bewundern. Wie kam die Kirche an das Geld? Zum Teil durch Ablassbriefe. Denn man sagte, man glaubte, wenn ein Mensch stirbt, ist er erstmal im Fegefeuer. Und da brennt er und brennt er und brennt er, damit diese Sündhaftigkeit wegkommt. So. Und es sagte man, aber wenn ihr euch einen Ablassbrief kauft, wenn wir noch Messen lesen lassen, geht das alles schneller. Und wenn ihr einen Ablassbrief kauft, dann werdet ihr eure Schuld los. Das heißt, ein Mensch kam zum Priester und beichtete. Und wie bekam er die Vergebung? Indem er noch ein bisschen Geld rüberschob und er bekam einen Ablassbrief dazu. Und so manch einer sagte sich, das ist toll, das ist ein tolles Geschäft. Ich könnte mir einen Ablassbrief ja auch im Voraus kaufen. Das heißt, erst kaufe ich mir den Ablassbrief, dann überfalle ich die Bank, aber ich habe ja schon die Vergebung. Ja, aber das Geld, der Rubel rollte. Und kein Wunder, dass die Menschen dagegen aufbegehrten. Kein Wunder, dass nachdenkende Menschen, die die Bibel kannten, es waren wenige, die sie kannten, dass sie merkten, hier stimmt etwas nicht. Jetzt kommt die Frage. Wir haben einen Schritt nach dem anderen. Wir haben eine Zeit, in der eine Lehre nach der anderen reinkam, von der die ersten Christen nichts wussten. Die Kirche hat sich so weit entfernt von dem einfachen Christentum, das Jesus gegründet hat. Und die Frage ist, würde Gottes Wahrheit, die Botschaft dieser Bibel, die damals verboten war, bis ins 20. Jahrhundert hinein, würde diese Wahrheit jemals wieder ihren Kopf hochheben können? Es gab immer Zeiten. Es gab immer Menschen zu allen Zeiten, die an der Bibel festgehalten haben. Aber sie mussten fliehen, wie diese bibeltreuen Waldenser, die im 13., im 14. Jahrhundert in Norditalien, in den Alpentälern ihre Zuflucht gefunden haben. Sie haben auf einfache, schlichte Weise gelebt. Aber sie sagten sich, lieber in diesen kalten Tälern wohnen, lieber Entbehrungen auf uns nehmen, als unseren Jesus zu verraten, als die Bibel zu verkaufen. Und dort haben sie die Bibel abgeschrieben. Es war noch nicht die Zeit der Fotokopierer und noch nicht die Zeit des Buchdrucks. Sie haben in mühsamer Kleinstarbeit die Bibel abgeschrieben. Und die Waldenser, die kannten so viele Teile der Bibel auswendig. Und damit sind sie losgezogen. Und die Mütter haben für ihre Kinder in den großen Gewändern so geheime Taschen genäht, in die Bibel dann hineinkam. Und so zogen die Waldenser los, als Händler getarnt. Sie wollten eigentlich kein Geld verdienen, sie wollten nur eins, diese Botschaft von Jesus Christus unter die Leute bringen. Und immer wenn sie spürten, hier ist ein Mensch, der offen ist, schauten sie sich um, dann holten sie ein Stückchen der Heiligen Schrift raus. kostbar. Und sie wurden verfolgt dafür. Sie wurden gehasst von der Kirche. Sie wurden als Ketzer verschrien, weil sie das gemacht haben, was Jesus ihnen sagt. Aber wir haben hier im finsteren Mittelalter, wir haben eine Gruppe gehabt, die Waldenser, die die Bibel hochgehalten haben. Und es gab nicht nur die Waldenser in Norditalien. Es gab die Menschen in England, einen John Wycliffe, der die Bibel übersetzt hat und dafür auf dem Scheiterhaufen landen sollte. Die Kirche, die hat es so gehasst, was er getan hat. Sie wollte ihn töten dafür. Wir haben Jan Hus in Böhmen. Jan Hus, wir haben schon über ihn gesprochen, dieser außerordentlich begabte junge Mann, der als junger Mann an die Universität von Prag kam, dort Theologie studierte und den Mut hatte, den Menschen das Wort Gottes in ihrer Sprache zu verkündigen. Denn damals war jeder Gottesdienst lief auf Lateinisch ab. Die Leute kamen rein und sie verstanden kein Wort. Kein Wort. Und sie gingen genauso leer wieder nach Hause, wie sie gekommen sind. Und Jan Hus sagte, das kann nicht sein. Ich werde euch predigen in eurer Sprache. Und dafür wurde er gehasst und dafür wurde er verfolgt. Damit die Kirche hat die böhmischen Kriege damals losgetreten. Sie haben die Armeen marschieren lassen gegen Böhmen, um das auszurotten. Und Jan Hus wurde nach Konstanz zitiert zu diesem Konzil. Man versprach ihm freies Geleit, aber von wegen. Sobald er ankam, wurde er in ein schlimmes Verlies geworfen. Und er musste sich verantworten vor dem Konzil. Aber er blieb treu. Er sagte, ich kann nicht widerrufen, wenn ihr mir nicht aus der Bibel zeigt, dass ich falsch liege. Und er blieb Gottes Wort treu. Und er wurde dafür auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Jan Hus hat etwas betont. Er sagte, der Glaube muss zum Gehorsam führen. Ist es nicht das, was Jesus sagt? Wenn ihr mich liebt, dann haltet meine Gebote. Ein Glaube, der sich nicht im alltäglichen Leben widerspiegelt, ist kein Glaube. Er ist vielleicht Tradition. Er ist vielleicht, ich weiß nicht was. Aber es ist kein biblischer Glaube. Echter biblischer Glaube führt immer dazu, dass ich sage, Jesus, ich möchte, dass du mein Leben veränderst. Und was du mir sagst, möchte ich tun. Ein Glaube, der nicht zu dieser Folge führt, ist kein echter biblischer rettender Glaube. Und Jan Hus hat das erkannt. Und war sich damit einig mit Jesus, war sich einig mit Petrus, einig mit Paulus. Denn das ist die einfache, klare Botschaft der Bibel. Dann finden wir Martin Luther in der Geschichte. Nachdem Jan Hus verbrannt war, 100 Jahre später, kommt Martin Luther. Und er hat versucht, inneren Frieden zu finden. Er hat ihn nicht gefunden. Bis er an die Heilige Schrift ging. Bis er studierte. Und diese Botschaft fand, dass der Gerechte, dass der Mensch gerecht wird durch den Glauben an Jesus Christus, nicht durch Ablassbriefe. Und er hatte den Mut, diese 95 Thesen an die Tür der Kirche in Wittenberg zu nageln. Diese 95 Thesen gegen die Missstände in der Kirche und besonders gegen die Ablassbriefe. Natürlich war er ihnen ein Dorn im Auge, denn die Leute, sie hörten die Predigt von Martin Luther und kauften die sich noch einen Ablassbrief? Nein, das Geschäft versiegte. Kein Wunder, dass er den Zorn der Kirche auf sich gezogen hat. Und er wurde vor das Konzil Worms, Dankeschön, Worms, jetzt habe ich es durcheinander gebracht. Aber er ist nicht weit von Koblenz. Das Konzil zu Worms. Und wieder sagte man ihm, du musst widerrufen. Und wir kennen diese bekannten Worte von Luther, wie er da stand und sagte, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Das, was ich mit meinem Gewissen erkannt habe, dem werde ich folgen. Ihr könnt mit mir tun, was ihr wollt. Ich werde nicht widerrufen. Aber er hatte einige Fürsten, die auf seiner Seite standen. Und die nahmen ihn in einer Nacht- und Nebelaktion und brachten ihn weg. Und so war er auf dieser Wartburg viele Monate versteckt und hat dort aber die Bibel übersetzt ins Deutsche. Er hat den Menschen das Wort Gottes gebracht. Martin Luther hat entdeckt, dass wir allein durch Gnade errettet werden. Wie bekomme ich ewiges Leben? Die Bibel ist so eindeutig. Wie erlebe ich, dass mir meine Schuld genommen wird? Die Bibel ist klar und deutlich. Ich gehe zu Jesus. Ich sage, Jesus, ich habe gesündigt. Jesus, ich habe Fehler gemacht. Herr, es tut mir leid, bitte vergib mir. Und die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt. Es ist so einfach. Ich muss mir nichts verdienen für die Erlösung. Ich muss keine guten Werke tun, damit Jesus mich liebt. Keine guten Werke tun, damit er mich rettet. Er sagt, komm zu mir, so wie du bist, mit deiner ganzen Schuld. Vertraue mir dein Leben an. Ich rette dich. Und das ist das, was Luther entdeckt hat. Und diese Botschaft hat ihn so gepackt, dass er sie weitergab. Jetzt fragen wir uns vielleicht, Aber warum hat Luther denn nicht alles entdeckt? Warum hat er nicht den Sabbat entdeckt? Warum hat er nicht die Taufe, die biblische Glaubenstaufe entdeckt? Tja, was steht in der Bibel? Der gerechten Pfad glänzt wie das Licht am Morgen, das immer heller leuchtet bis zum vollen Tag. Waren Sie schon mal im Dunkeln und sind dann in die strahlend helle Sonne hinausgegangen? Wer kennt das? Das kennen wir, oder? Da können wir nicht besonders gut sehen, wenn wir da rauskommen. Ich finde in der Bibel ein Prinzip ganz genial. Gott gibt uns nicht mehr, als wir verdauen können. Also ich bin so froh, wenn ich so zurückdenke auf meine Zeit als Christ, dass Gott mir am Anfang meines Glaubensweges noch nicht alles gezeigt hat, was er mir in späteren Jahren gezeigt hat. Er hatte mir noch genug gefunden. Aber Jesus sagt, ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt noch nicht ertragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Jesus wird uns nicht etwas offenbaren, was wir nicht tragen können. In meinem Leben mit Sicherheit gibt es noch viel, was ich noch nicht sehe, was Gott verändern möchte. Aber er zeigt es mir heute noch nicht. Warum nicht? Ich kann es noch nicht tragen. Und in Ihrem Leben, ich garantiere es Ihnen, gibt es Dinge, die Jesus gern verändern möchte. Glauben Sie mir das? Gibt es noch Dinge, die Jesus gern verändern würde? Natürlich. Jesus wird uns erst dann etwas zeigen, wenn er der Meinung ist, wir können es tragen. Das heißt, solange Jesus der Meinung ist, wir können es noch nicht ertragen, taucht diese Erkenntnis noch nicht in unserem Horizont auf. Aber wenn eine Sache in unserem Horizont auftaucht, wenn ich erkenne, was die Bibel sagt über den Sabbat, wenn ich erkenne, was die Bibel sagt über die Taufe, wenn ich erkenne, was die Bibel sagt über ganz verschiedene alltägliche Fragen, wo ich spüre, ich muss mich verändern. Wenn ich es erkenne, ist er der Meinung, ich kann es tragen. Und der Heilige Geist ist es, der mich in alle Wahrheit führt. Aber Schritt für Schritt. Jan Hus hat noch nicht alles gewusst. Die Waldenser wussten noch nicht alles. Martin Luther wusste noch nicht alles, aber das, was sie wussten, haben sie umgesetzt. Und das ist für mich ein wichtiges Prinzip. Gott wird uns nicht verantwortlich machen für Dinge, die wir nicht wissen konnten. Aber er wird uns verantwortlich machen für die Dinge, die wir wussten. Diese Männer Gottes haben nicht alles verstanden. Und Gott konnte ganz gut damit leben. Aber das, was sie erkannt haben, das haben sie ausgelebt. Und das sollte unser Lebensmotto sein. Das, was wir erkennen, das sollten wir ausleben. Dann haben wir Männer gehabt wie Johann Calvin, die aufgestanden sind und neue Aspekte des Evangeliums entdeckt haben. Er sagte aber, ja, die Erlösung geschieht allein durch Gnade, aber diese Gnade verändert uns auch. Diese Gnade lässt uns wachsen. Diese Gnade verändert meinen Charakter. Und das ist für mich Evangelium. Wenn ich weiß, ich habe ein Problem mit dem Rauchen, dann weiß ich, dass Gott nicht zu schwach ist für mein Problem. Wenn ich weiß, ich habe ein Problem mit Jähzorn, dann weiß ich, dass Gott nicht zu schwach ist, um dieses Problem zu lösen. Das Evangelium vergibt uns nicht nur unsere Schuld, sondern hilft uns auch, in unserem Glauben zu wachsen. Und so gab es die Waldenser, die die Bibel festgehalten haben. Es gab Jan Hus, der betont hat, dass wir, wenn wir gerettet sind, Gott gehorsam sein müssen. Da war Luther, der sagt, aber wir werden nicht durch unsere eigenen guten Werke gerettet. Da war Calvin, der davon sprach, dass wir im Glauben wachsen sollen. Dann haben wir die Anabaptisten. Die Anabaptisten, die in der Bibel nachgeschaut haben und entdeckt haben, was die Bibel sagt über die Taufe. Und die entdeckt haben, dass die Bibel nichts sagt über die Säuglingstaufe. Die entdeckt haben, dass die Bibel lehrt, dass ein Mensch aufgrund seines Glaubens sich aus freien Stücken zu Jesus entscheidet und als äußeres Zeichen dieser Entscheidung getauft wird. Und wir haben diesen Anabaptisten sehr viel mehr zu verdanken. Es waren die, die die religiöse Freiheit hochgehalten haben. Die gesagt haben, es ist nicht gut, dass man einen Mensch zwingt, durch staatliche Gesetze irgendeinen Glauben anzunehmen. Ein Mensch muss frei sein, sich zu entscheiden. Das waren die, die, als sie dann in die neue Welt, in das neue Amerika rübergingen, dort das Prinzip aufgebaut haben, Kirche und Staat müssen getrennt sein. Wir haben ihnen sehr viel zu verdanken. Und hier, wie gesagt, in alten Kirchen finden wir noch diese alten Taufbecken. Bis ins 13., 14. Jahrhundert wurden in den Kirchen Menschen auch noch durch Untertauchen getauft. Ja. Hat es Jesus nicht gesagt, geht hin, mache zu Jüngern alle Völker und dann tauft sie? Dann haben wir Männer in England gehabt wie John Wesley. John Wesley, ein Mann, der unermüdlich gepredigt hat, der auf seinem Pferderücken zehntausende Kilometer zurückgelegt hat, von einem Ort zum nächsten ging und gepredigt hat. Und was hat er entdeckt? Er sagte, Leute, wir brauchen, ja, wir werden aus Gnade gerettet. Und wir sollen gehorsam sein, aber unser Glaube braucht auch Disziplin. Wir brauchen Zeiten des Gebets in unserem Tagesablauf. Wir brauchen Zeiten des Bibelstudiums. Wir brauchen auch Methoden im Glauben. Und so haben seine Anhänger daraus die Methodistenkirche gegründet. Jetzt fragen wir uns, warum gibt es so viele Kirchen? Der Grund ist ganz einfach. Die Waldenser gingen so weit wie ihre Gründer und keinen Schritt weiter. Die Hussiten gingen so weit wie ihre Gründer. Die Lutheraner gingen so weit wie Martin Luther und keinen Schritt weiter. Martin Luther war tot, er konnte ihnen nichts mehr sagen. Sie blieben dort stehen, wo Martin Luther ins Grab gelegt wurde. Sie gingen keinen Schritt weiter. Sie sagten, wir bleiben Luther treu. Die Calvinisten sagten, wir bleiben Calvin treu. Wir gehen nicht einen Schritt weiter. Sollten wir nicht Jesus treu sein und nicht einem Menschen? In dem Moment, in dem ich anfange, meinen Glauben auf Menschen zu fixieren, bleibe ich im Glauben stehen. Dann gab es die Baptisten, die gesagt haben, wir bleiben unseren Gründervätern treu. Nicht einen Schritt weiter. Aber gab es nicht noch mehr, was Gott ihnen zeigen wollte? Dann gab es die Methodisten, die sagten, wir bleiben John Wesley treu. Wesley hatte gar nicht vor, eine neue Kirche zu gründen. Es war dann am Ende unvermeidlich, weil er aus seiner alten Kirche rausgeworfen wurde. Das müssen wir verstehen. Diese Leute wollten keine neue Kirche gründen. Sie wollten die Wahrheit verkündigen, wie sie sie erkannt haben, und wurden dafür aus der Kirche hinausgeworfen. Was blieb ihnen anderes übrig, als ihre Gläubigen zu versammeln und eine neue Kirche zu gründen? Dann kam die Zeit des 18. Jahrhunderts. Eine Zeit, in der die meisten Menschen glaubten, dass ein goldenes Zeitalter bevorsteht, 1000 goldene Jahre, und am Ende dieses goldenen Zeitalters kommt Jesus wieder. Sagt die Bibel so etwas? Nein. Und es war ein Mann, ein baptistischer Farmer mit Namen William Miller, der seine Bibel studierte und der erkannt hat, was die Bibel sagt über die Wiederkunft Jesu. Der erkannt hat, was die Bibel sagt darüber, dass Jesus sichtbar wiederkommt für jeden Menschen. Dass die Toten auferstehen, wenn Jesus wiederkommt. Der all diese Dinge, die wir hier auch miteinander in diesem Seminar studiert haben, erkannt hat aus der Bibel, die aber verloren gegangen waren in dieser Zeit. Und er hat diese Botschaft nicht für sich behalten können, er hat sie verkündigt. Wusste William Miller alles? Nein, aber er wusste viel. William Miller hat das geglaubt, was die Waldenser glaubten. Er hat das geglaubt, was die Hussiten glaubten. Er hat geglaubt, was Luther glaubte. Und er hat geglaubt, was John Wesley glaubte und was Calvin glaubte. Das, was sie herausgefunden haben aus der Bibel, hat er genommen und sagt, das glaube ich, das verkündige ich. Aber er entdeckte auch die Botschaft der Wiederkunft Jesu. Wir haben die Waldenser, die die Bibel entdeckt haben. Wir haben die Hussiten, die den Gehorsam aus der Schrift entdeckt haben. Wir haben Luther, der betont hat, dass wir allein aus Gnade gerettet werden. Wir haben Calvin, der das Wachstum im Glauben entdeckt hat. Wir haben die Anabaptisten, die die Taufe entdeckt haben. Die Taufe von mündigen Menschen, die sich selbst für Jesus entschieden haben. Wir haben die Methodisten, John Wesley, der die Heiligkeit entdeckt hat. Dass wir ein heiliges Leben führen sollen, dass wir anders sein sollen als die Welt um uns herum. Wir haben Miller, der die Wiederkunft entdeckt hat. Warum gibt es so viele Kirchen? Weil Menschen so weit gehen wie ihre Gründerväter und nicht einen Schritt weiter. Und jeder sagt, ich bleibe dort, wo meine Großeltern waren, wo meine Urgroßeltern waren, da bleibe ich, werde mich nicht verändern. Aber was ist, wenn Jesus mich weiterführen möchte? Die Tatsache, dass meine Eltern schon in einer bestimmten Kirche waren, ist noch kein Grund, in einer Kirche zu bleiben. Egal von welcher Kirche ich rede. Die Tatsache, dass die Eltern Adventisten waren, ist kein Grund, Adventist zu bleiben. Wenn es nicht aus der Schrift kommt, dann nichts wie raus. Und das ist der Punkt. Wir müssen selbst eigenverantwortlich vor Gott unsere Entscheidungen treffen. Und wie wird es sein, ganz am Schluss? Wir haben vorhin gelesen, dass Paulus sprach von dem einen Evangelium. Wird es eine Zeit geben, in der dieses eine Evangelium, dieses reine Evangelium, das Paulus gepredigt hat, das Jesus gepredigt hat, wird es eine Zeit geben, in der es in dieser reinen Form wieder verkündigt werden wird? Die Bibel sagt ja. Es gab eine Gruppe von Menschen, die die Bibel weiter studiert haben. Und sie haben entdeckt, was die Bibel sagt über die 10 Gebote, was die Bibel sagt über den Sabbat. Und diese Gruppe wird so beschrieben in der Offenbarung. Sie folgen dem Lamm nach, wohin es geht. Sie folgen Jesus nach, wohin er führt. Das ist für mich ein Lebensmotto. Ich möchte Jesus nachfolgen, wohin er mich führt. Ich kenne den Weg nicht, aber ich kenne ihn. Und ich weiß, wenn ich ihn kenne, dann wird er mich richtig führen. Und so lesen wir in der Offenbarung diese letzte Botschaft vor der Wiederkunft Jesu. Und ich sah einen anderen Engel fliegen, mitten durch den Himmel. Der hatte ein ewiges Evangelium. Was für ein Evangelium? Was für ein Evangelium? Ein ewiges Evangelium. Es ist das gleiche Evangelium, das Paulus verkündigt hat. Das gleiche, von dem er sagt, wenn euch jemand ein anderes anredet, glaubt ihm nicht. Es ist dieses Evangelium, das auf der ganzen Welt wieder verkündigt werden wird. In der Geschichte ging es abwärts, 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 abwärts. Immer weiter weg von Gott, immer weiter weg von der Bibel. Und Gott hat eine Reformationsbewegung ins Leben gerufen. Wieder zurück. Und es ging wieder aufwärts, aufwärts, aufwärts. Und Gott sagt, am Ende der Zeit, bevor Jesus wiederkommt, wird es eine Gruppe geben, die dieses ewige Evangelium verkündigen. Und sie wird beschrieben, hier ist Geduld der Heiligen. Hier sind Menschen, die Geduld haben. Hier sind Menschen, die festhalten an Jesus. Hier sind, die da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Ich möchte zu dieser Gruppe gehören, zu der Jesus sagt, das sind die Menschen, die festhalten an mir. Das sind die Menschen, die den Glauben an Jesus festhalten. In einer Zeit, in der die meisten Menschen von diesem Glauben an Jesus nichts mehr wissen wollen. Das sind die Menschen, die an den Geboten Gottes festhalten, in einer Zeit der Beliebigkeit. In einer Zeit, in der diese Gesellschaft verrückt läuft. Weil sie alles auf den Kopf stellt, was Gott gesagt hat. Ich möchte zu denen gehören, zu denen Jesus sagt, das ist einer von denen, die an mir festhalten. Ich möchte zu denen gehören, die in ihrer Familie den Glauben pflegen. Ich möchte eine Familie haben, in der Jesus zu Hause ist. Ich möchte, dass mein Glaube tief dringt in meinen Alltag. Die Bibel beschreibt, dass es eine Endzeitbewegung geben wird. Eine Bewegung, die diese alte, einfache Botschaft wieder verkündigt, weltweit, auf der ganzen Welt. Und Jesus sagt einmal, ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich herführen. Und sie werden meine Stimme hören. Und es wird, wie viele werden es sein? Wir haben heute ein solches Durcheinander von Kirchen, bevor Jesus wiederkommt. Wie viele Gemeinden wird es geben? Jesus sagt, es wird eine Herde und eine Hirte sein. Es gibt wunderbare Christen in jeder Kirche und ich bin dankbar dafür. Es gibt wunderbare Christen in der katholischen Kirche, die ihren Glauben ernst nehmen. Es gibt wunderbare Christen in der evangelischen Kirche, bei den Baptisten, bei den Methodisten. Überall gibt es sie. Was Jesus tun wird, er sagt, sie werden meine Stimme hören. Und am Ende wird er sie alle zusammenbringen. Das ist die wahre Ökumene. Das ist die wahre Ökumene. Menschen, die sich unter dem Wort Gottes versammeln und sagen, Jesus, wir folgen dir nach, wohin du uns führst. Und das ist für mich eine wichtige Frage. Bin ich bereit, Jesus nachzufolgen, wenn er mich führt? Bin ich bereit, der Wahrheit zu folgen, wenn er sie mir offenbart? Sei es eine biblische Lehre oder sei es eine Wahrheit über mein Leben? Wie gehe ich damit um, wenn Jesus den Finger auf einen Punkt in meinem Leben legt und sagt, Michael, ich möchte, dass du dich veränderst. Laufen wir davon? Ich habe heute Abend zwei Fragen an Sie. Die erste Frage ist, möchten Sie Wahrheit verstehen? Wer möchte heute Wahrheit verstehen? Wahrheit aus der Schrift. Und ich habe eine zweite Frage. Möchten Sie der Wahrheit folgen? Wer möchte heute sagen, Jesus, ich möchte dir folgen, wo immer du mich hinführst. Und ich möchte jede Wahrheit annehmen, die du mir klar und deutlich zeigst. Wer möchte das heute von ganzem Herzen Gott sagen? Es ist die beste Entscheidung. Wem sollen wir folgen, wenn nicht Jesus in dieser kaputten Welt? Ich glaube, dass wir Jesus das sagen dürfen. Und ich würde Sie gerne einladen, dass wir miteinander aufstehen und dass wir mit diesem Jesus reden. Unser lieber Herr Jesus, du hast uns gezeigt, wie sich das Christentum immer mehr entfernt hat von deinem Wort, aber dass du nie zugelassen hast, Herr, dass das Licht ganz ausgeht. Danke, Herr, dass du zu jeder Zeit Menschen hattest, die dich liebten, die auch unter widrigen Umständen dir treu geblieben sind und das, was sie erkannt haben, verkündigt haben, es ausgelebt haben. Herr, und wir leben heute in einer Zeit, in der uns so viel aus deinem Wort offenbart ist. Herr, es ist so schön, dass wir so viel verstehen dürfen über dich. Und doch leben wir in einer Zeit, in der diese Botschaft nicht populär ist. Herr, wir möchten dich bitten, dass du uns hilfst, dir treu zu sein. Wir möchten zu denen gehören, von denen es heißt, sie folgen dir nach, wohin du führst. Herr, wenn du in unserem Leben etwas verändern möchtest, wenn es in unserem Leben eine Sünde gibt, von der du uns befreien möchtest, wenn es eine Gewohnheit gibt, die uns bindet und anderen Menschen schadet, wenn es eine Sache gibt, Herr, die du die du uns verstehen lassen möchtest. Herr, möchten wir unser Herzen ganz weit aufmachen. Herr, führe uns, wohin du möchtest und führe uns, wie schnell du möchtest. Und hilf uns, einfach ganz nah bei dir zu sein. Danke, Herr, dass du uns liebst.